Dieser Podcast wird dir präsentiert von Let's Cast FM, deinem Podcast-Hosting-Service. Herzlich willkommen zum Freaking Dad Podcast. Ich bin der Dan, Podcaster und Blogger auf freaking-dad.de und freue mich, dass du wieder mal am Start bist. Ja, in dieser Folge habe ich einmal wieder einen Interviewgast, und zwar ist das Rudi Novotny. Rudi Novotny, der ist Journalist bei der Zeit und dort auch stellvertretender Ressortleiter im Bildungsressort Chancen. Mit seinen Essays und Kolumnen zum Thema Mütter-Väter-Vereinbarkeit hat er in den vergangenen Jahren das Bild des neuen Mannes geprägt und damit das klassische Rollenbild des starken Mannes so ein bisschen ins Wanken gebracht. In einer der vergangenen Ausgaben der Zeit erschien dann auch ein Artikel mit dem Thema Männlichkeit, die beste Zeit, ein Mann zu sein. Eine Ode an die Freiheit des neuen Mannes. Außerdem erschien diesen Monat auch das neue Buch von Rudi Novotny mit dem Titel Work-Love-Balance, was ein Grund für mich war, dem neuen Mann mal so ein bisschen auf die Spur zu gehen und Rudi Novotny zum Interview in den Podcast einzuladen. Zu meiner Freude hat er dann die Einladung auch prompt angenommen. Erfahrt also nun, warum es für uns Männer gerade die beste Zeit ist, um Vater und Mann zu sein. Viel Spaß!
Welcome to the Freaking Dad Podcast.
Your group therapy for stressed daddies.
I'm scared.
Grab a beer and shout a post to the host. Here's your Padawan dad, Daniel.
So, die Aufnahme läuft, die Verbindung steht. Schön, dass ihr alle dabei seid, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer beim Freaking Dad Podcast zu einer Interviewfolge, und zwar heute mit Rudi Novotny, Journalist bei der Zeit. Schönen guten Abend. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Dankeschön, guten Abend. Danke, dass ich da sein darf.
Ja, sehr gerne doch. Magst du dich einmal kurz vorstellen? Es gibt bestimmt ein paar Leser der Zeit da draußen, aber vielleicht kennt dich da noch nicht jeder.
Das ist ja enttäuschend. Ich bin stellvertretender Ressortleiter im Chancenressort. Das ist das Bildungsressort, trotz komischen Namen. Aber Bildung, bin seit, lass mich nicht lügen, fünf Jahren bei der Zeit. Mittlerweile war vor bei der Berliner Zeitung, Frankfurter Rundschau, habe, sagen wir, in den letzten 2 Jahren einiges zum Thema tatsächlich Mütter-Väter-Vereinbarkeit geschrieben. Jetzt zuletzt eben das Buch Work-Life-Balance, das auf meiner Kolumne beruht, die sich mit der Frage beschäftigt, Karriere, Familie, wie vereinbart man sie? Und genau, und da habe ich entsprechende Essays und entsprechende Kolumnen in diesem Buch versammelt.
Genau, und darüber bin ich auch so ein bisschen auf dich gestoßen. Wie man jetzt schon ein bisschen rausgehört hat, bin ich ein fleißiger Zeitleser. Und da gab es dann dieses wunderschöne Bild eines muskulösen Mannes mit nacktem Oberkörper und einem kleinen Jungen im Arm, wo ich dann dachte, okay, das sieht interessant aus. Hatte dann auch noch den passenden Namen, ich gucke gerade nochmal nach, Männlichkeit, die beste Zeit, ein Mann zu sein. Und da dachte ich mir so, okay, es geht um Männlichkeit. Irgendwie, weiß nicht, seitdem ich ein Kind habe, fühle ich mich nicht mehr so männlich. Ich guck mal rein, was da so drin steht. Und da hast du genau meinen Nerv getroffen. Und ich habe mich, habe ich dir auch auf Twitter geschrieben, zum ersten Mal seit langer, langer Zeit wirklich sehr verstanden gefühlt. Und das war dann so ein bisschen der Auslöser, weswegen ich dann mal nachgefragt habe, ob du mir mal für ein Interview zur Verfügung stehst. Und dann bist du auch tatsächlich heute hier. Da vielen Dank nochmal dafür. Ich habe nämlich so ein paar Fragen vorbereitet, weil ich dachte, es wird vielleicht den einen oder anderen Zuhörer oder auch eine Zuhörerin da draußen interessieren, wie denn diese Männlichkeit aussieht oder die neue Männlichkeit, sagen wir mal. Und da stellt sich ja erstmal die Frage, wie steht es denn eigentlich jetzt um dieses traditionelle Rollenbild, was man von einem Mann eigentlich hat?
Das traditionelle Rollenbild, also ich will es mal kurz umreißen, ich nehme an, du meinst damit, dass stark sein, irgendwie Geld, der Brotverdiener sein, der auf nachher der Chef sein, irgendwie hart sein. Das ist, gehört ja auch immer dazu, und eigentlich schweigsam sein irgendwo.
Genau. Der stille Mann, der alles erträgt.
Da würde ich ja sagen, das ist ja genau das Männerbild, was die Leute meinen, wenn sie sagen, der Mann ist in der Krise. Da gibt es ja auch die entsprechenden Zahlen. Ich liste die auch auf in dem Essay, nicht alle, weil es wirklich mittlerweile so viel Forschung und so viele Dinge dazu gibt. Also von der Mann bringt sich häufiger um über der ist irgendwie, der trinkt mehr, der ist mehr obdachlos und you name it, also eine riesenlange Liste. Ich führe das jetzt zurück auf eine Art, oder ich stelle den ja gegen den, wie ich ihn nennen würde, den neuen Mann, der ja diese Attribute, die man gemeinhin oder lange mit dem Mann assoziiert hat, nicht hat, oder nur zum Teil hat oder sie bewusst wählt oder eben bewusst nicht wählt.
Jetzt hast du ja den neuen Mann gerade schon angesprochen. Wie sieht der denn deiner Meinung nach aus? Also was zeichnet diesen neuen Mann denn aus?
Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein Mann, der eine Partnerschaft auf Augenhöhe lebt. Es muss jetzt nicht immer, es dreht sich natürlich sehr häufig dann um Kinder, muss ja nicht immer Kinder sein. Das ist grundsätzlich erstmal, wenn wir die Kinder nur in Klammern setzen, jemand, der in der Lage ist, über seine Gefühle zu sprechen. Es ist jemand, der in der Lage ist, zu reflektieren und auch eine Schwäche zu haben, also einzugestehen. Es ist ja oft so, dass man, sobald man die Schwäche eingesteht und auch gerne irgendwie offen damit umgeht, sie zur größten Stärke wird. Das ist immer ganz bemerkenswert. Das war lange, glaube ich, bei Männern überhaupt nicht vorstellbar, dass sie damit so umgehen. Aber mittlerweile ist es eben so. Ich würde auch sagen, dass dem, und das ist ja auch Teil des Essays, dass diesem neuen Mann, diesem ja, modernen Mann will ich ihn gar nicht nennen, dass diesem neuen Mann die Zukunft gehört im Grunde, weil er eng verbunden, also sein Aufkommen ist eng verbunden mit einer Veränderung der Arbeitswelt, mit dem Aufkommen der Digitalisierung, wo genau solche Eigenschaften, die eher immer weiblich konnotiert werden, auf einmal gebraucht werden, also teamfähig sein, irgendwie auch mal zurückstecken können, auch mal irgendwie zu sagen, okay, das war nicht so gut, kreativ sein, vor allen Dingen auch flexibel sein, das was Frauen eigentlich wahrscheinlich 300 Jahre lang irgendwie zwischen Kind und Mann und irgendwie Küche und die Geburtstagsfeier von Onkel Hans und dann kommt noch das dazu und jenes dazu. Also das, was Frauen eigentlich lernen mussten und mittlerweile internalisiert haben, das kann auch der neue Mann im Idealfall.
Mhm. Kannst du denn sagen, warum wir das vorher überhaupt nicht angenommen haben? Also gerade die Kreativität, Flexibilität, dieses auch mal Schwäche zeigen?
Weil wir, also wenn jetzt, sage ich mal, das ganz große Wir ist natürlich immer unterschiedlich, weil wir es nicht gemusst haben. Dieser traditionelle Mann, das zeige ich auch in dem Buch auf, der entsteht im Grunde, da sind sich Forscher eigentlich mittlerweile ziemlich einig, Historiker und Soziologen, mit Aufkommen der Industrialisierung, also mit dieser Art Arbeitswelt. Der Mann ist draußen, der Mann geht in das Büro, der Mann geht in die Fabrik, der Mann ist rational irgendwie und irgendwie hart und verdient draußen das Geld und die Frau ist zu Hause mit Empathie und mit, also eben genau diese ganzen, ich nenne es mal kurz Klischee-Charakteristiken. Und das ist natürlich ein erfolgreiches Modell gewesen. 200, 250, 300 Jahre. Da muss man erstmal nicht viel ändern, sage ich mal ganz erlaubt, wenn der Laden läuft, dass der Laden natürlich sehr häufig so lief, dass Männer drunter gelitten haben, gerade als Väter, weil diese Art von Leben es ausgeschlossen hat, dass man irgendwie liebevoll mit den Kindern ist, dass man irgendwie Zeit im Grunde überhaupt mit ihnen verbringt, weil ja alles dann auf den Schultern des Mannes lastet, natürlich, zumindest was den Broterwerb angeht. Darüber wurde, glaube ich, gar nicht nachgedacht, weil, wie gesagt, das waren ja meistens gute Jobs, die diese Männer hatten. Ist ja heute noch so in Industrie, in vielen Industriebereichen. Ich würde ja nicht sagen, dass jetzt mit Aufkommen der Digitalisierung, Dienstleistungsgesellschaft alle neuen Jobs, die der Mann bekleidet, irgendwie besser sind als die Jobs, die der Mann irgendwie in, weiß nicht, in der Automobilindustrie hat. Natürlich sind da teilweise Verdienstmöglichkeiten riesig und du kannst locker eine Familie ernähren, aber das neigt sich eben dem Ende zu. Ich glaube, wir müssen da nicht groß drüber reden, wenn wir das Beispiel Autoindustrie nehmen, was für Probleme und Zukunftsängste da mitschwingen bei diesen ganzen Bereichen.
Ja, es werden halt andere Skills gefordert, sagen wir es mal so. Ne? Gerade ja. Die Soft Skills, die jetzt in den neuen Berufen auch zum Tragen kommen, die haben halt wenig mit der Fließbandarbeit oder handwerklichen Berufen zu tun, sagen wir es mal so.
Genau, und das ist bisher wird das halt immer nur beschrieben als als Krise, als irgendwie negativ. Und das war genau das, wo ich dann eingehakt habe und gesagt, das stimmt überhaupt nicht. Also wie gesagt, ich bin aus meiner eigenen Elternzeiterfahrung rausgekommen, aus meiner eigenen Teilzeiterfahrung. Ich arbeite 80%. Das ist jetzt nicht super riesig Teilzeit, aber doch bemerkt, also man merkt selber, dass man da irgendwie mehr Zeit für andere Dinge hat. Und ich wusste, dass sich damit mir gerungen hat. Das war nicht für mich sofort selbstverständlich, da irgendwie zu sagen, auf manche Dinge verzichte ich da auf der Arbeit. Aber ich habe gemerkt, dass es mich sehr glücklich gemacht hat. Und parallel habe ich immer diese Artikel gelesen über Krise, 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 alte weiße Männer, toxische Männlichkeit. Das sind ja dann die Schlagwörter. Und da wollte ich aufzeigen, es geht auch anders. Und es ist eigentlich ein großes Glück, dass es anders geht, weil bis vor kurzem ging es nicht anders. Und es wurde auch nicht akzeptiert. Und jetzt hast du auf einmal 80% der Gesellschaft, die irgendwie sagen, wir wollen, dass ein Vater sich Zeit für sein Kind nimmt. Das ist ein historischer Wandel und ich empfinde es als beglückenden Wandel. Und dass das nicht gesehen wurde, hat mich ehrlich gesagt sehr erstaunt, auch teilweise verärgert. Ja, dann habe ich angefangen, daran zu schreiben und habe so das Gefühl gehabt, ich bin offensichtlich in der zumindest der schreibenden Medienbranche der einzige Mann, der das so sieht. Aber bitteschön, das ist mein USP. Ja,
ja, genau. Da ist er. So kann man sich auch definieren dann. Das ist ja.
Ja, total. Ich baue die Marke auf.
Genau. Ich hoffe, du hast dir den Begriff neuer Mann auch schon schützen lassen.
Der wird tatsächlich auch in offiziellen Dokumenten teilweise verwendet, in Studien. Er wird halt nicht, was ich erstaunlich finde, oder fand während meiner Recherche, er wird nie so umfassend verwendet, wie ich zumindest versucht habe, ihn zu verwenden. Als jemand, der eben sagt, ich bin noch Mann, weil ich irgendwie Mensch bin und ich übernehme Verantwortung. Das macht mein Mannsein aus. Ich muss nicht irgendwie der größte Macker und der sein, der alles von vornherein weiß. Überhaupt nicht, im Gegenteil.
Ich glaube, du hast es im Artikel auch einmal zitiert, eine Aussage, der Mann definiert sich mittlerweile nicht mehr nach dem Geschlecht oder die Tätigkeit nicht mehr nach dem Geschlecht. Ich glaube, irgendwie sowas war da in die Richtung drin.
Mhm. Und darf ich das ist mehr? Ja?
Ja, sag du ruhig.
Das ist ja gern. Das wollte ich nur einigen. Das ist das Erstaunliche. Ich hatte neulich ein Interview. Da wurde ein Philosoph zitiert, im Zizek, der ist ja mittlerweile schon sehr lange en vogue, der irgendwie erklärte, dass dieser Begriff der toxischen Männlichkeit und das sei ja Quatsch, auf einmal würde Männlichkeit in Frage gestellt und es sei furchtbar. Und da war ich völlig erstaunt, dass es so eine Position von einem Philosophen sogar gibt. Also dass sich Leute hinstellen und sagen, der Mann ist ein Mann, so im Grunde, wie man irgendwie eine Sache anschaut. Und er sagt, dass also jemand, der irgendwie als Junge geboren wird, als Mann aufwächst, der muss diese 5 Charaktereigenschaften haben. Und das finde ich eine absurde Vorstellung, dass wir überall sonst in unserem Leben sagen, wir verwirkliche dich, sei du selbst und all diese Dinge. Und dann gehen wir hin und bei einem der wichtigsten der Sachen sagen wir, aber ein Mann, ja, der ist so. Der ist genau so, das geht, der kann nicht anders sein. Und wenn er nicht genau diese schweigsam, hart, wie gesagt, 5 bekloppte Eigenschaften hat, dann ist es kein Mann, sondern dann ist es irgendwie, weiß ich nicht, dann zählt das nicht. Und es ist auch schlimm, wenn es nicht zählt. Das ist was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Was mich wirklich völlig erstaunt, dass wir da so fantasielos sind.
Dass wir uns da quasi auch an die Erziehungsmethoden oder die Erziehungsansichten der Vergangenheit dann klammern.
Ja, völlig. Also was soll denn das? Wieso muss ich denn meinem? Also ich habe eine Tochter. Das ist so viel. Das hätte noch gerne verraten. Aber wieso muss ich denn, wenn ich einen Sohn habe, dem sagen, du darfst nicht weinen, du musst Fußball spielen und sobald du irgendwie mit Puppen spielst oder so, bist du irgendwie unmännlich. Also ich habe einen jüngeren Bruder, der hat mit Puppen gespielt. Es wäre mir nicht aufgefallen, dass der später irgendwie bei Frauen oder Ähnlichem besonders unmännlich und nicht angekommen wäre. Ganz im Gegenteil.
Das ist wahrscheinlich wesentlich einfühlsamer dann hinterher.
Ja, ja, klar, das kann man dann auch zu seinem eigenen Vorteil ganz gut nutzen, ja. Aber genau. Ja, also das finde ich erstaunlich, dass diese Fantasielosigkeit in der Debatte ist und auch diese Wut auch, wenn jemand nicht bereit ist, irgendwie diesem Bild zu folgen. Da bin ich auch immer erstaunt, weil ich denke mir so, ich sage ja auch in dem Essay und in dem Buch nicht, ihr müsst das so machen und das ist die einzige Möglichkeit. Also ich zeige den, sagen wir mal so, ich zeige den Weg auf. Aber wenn das jemand anders machen will, bitteschön. Nur ich glaube halt, dass das nicht zielführend ist zum Glücklichsein in vielen Fällen. Und dass man ruhig manche Dinge gerade als Vater dazunehmen kann und dass das die Lebensqualität erheblich steigert. Zumindest habe ich das so erlebt und ich habe keinen Vater erlebt, muss ich ehrlich sagen, der sich Zeit für seine Kinder genommen hat und es im Endeffekt salopp gesagt scheiße hat. Ich kenne keinen. Ja. Wirklich nicht. Also ich meine, das hast du wahrscheinlich selber auch erlebt.
Genau, also bei mir ist es jetzt auch so, dass ich aktuell in Teilzeit arbeite. Das heißt, ich bin 3 Tage die Woche arbeiten und dann von Donnerstag bis Sonntag zu Hause bei der Kleinen. Und ich habe es bisher auch keinen Tag bereut. Mhm. Also wenn es natürlich auch eine andere Art von Arbeit ist. Ich muss auch mit meinen Kollegen sagen, wenn die sagen, schönen Urlaub oder schöne freie Tage, sage ich auch mal, naja, so richtig frei ist das jetzt auch nicht. Aber es ist einfach, sag ich mal, ein Geschenk, was man sich selber macht. Und das genieße ich auf jeden Fall.
Und ich fand es sehr erstaunlich. Ich bin heute, wir hatten eine Klausurtagung seitens unserer Ressorts in der Zeit. Und wir waren auf so einem Gutshof und ich musste dann für ein Interview eben nach Lübeck und also wirklich in Schleswig-Holstein um. Dann wurde ich abgeholt vom Taxifahrer, das ist eine halbe Stunde Fahrt durch die Pampa. Und wir kamen so ins Sprechen und der hat dann erzählt, so ein Fußballfan, also wirklich so, ja, Bierchen zischen mit den Kumpels, also wirklich die Klischee-Sachen und dann sagt er, kam immer noch auf seine Kinder. Und dann sagt er eine Tochter, vielleicht 13 war die, glaube ich, und einen kleinen Sohn, ja. Und er sagt, ja, beim Kleinen, da habe ich dann 1,5 Jahre Elternzeit genommen. Und es war super. Und dann habe ich auch gedacht, so, und dann kam entsprechend, hat er erzählt, wie das war, wie er da irgendwie mit den Kindern war und wie er diese Zeit genommen hat und wie er dann, und er auch sagt, aber das war krass, das war ein Vollzeitjob, ja, du musst da irgendwie um 6 aufstehen und dann Frühstück machen und dann wickeln und einkaufen und Wäsche machen, ne, die 5 Wäschen pro Tag, ja, so ein bisschen ja. Der Klassiker. Und er erzählte das so und dann dachte ich mir so, sieh an, nicht nur ein Haufen Großstadtjournalisten, ja, bei denen das ja immer so vermutet wird, irgendwie linksgrüne, weiß ich nicht, Milieu, sondern auch der absolut bodenständige Taxifahrer, der eigentlich alles macht, was wir einem Mann so gemeinhin eben zuschreiben, selbst der ist dann 1,5 Jahre in Elternzeit und ist happy damit. Ja. Das ist echt so. Das war für mich dann der Punkt, wo ich dachte, okay, geht doch und nicht nur für mich.
Kannst du denn irgendwie beschreiben, abseits der Veränderung der Berufe und des Berufslebens, kannst du irgendwelche Gründe greifen, warum sich das so langsam wandelt? Warum mehr Männer diesen Pfad gehen?
Ich glaube, es gibt verschiedene Faktoren. Es gibt wir sagen, meine Kollegin von mir sagt immer so schön, Capitalism is a bitch. Und ich glaube natürlich, das ist jetzt nicht ganz die Arbeitswelt, aber ich glaube natürlich, in dem Moment, in dem du Leuten Verwirklichung versprichst in der Arbeitswelt, versprichst du es ja allen, eben auch Frauen. Und ich glaube, da kommt auch von Partnerinnen ganz häufig der Druck, dass sie sagen, Mann, engagier dich da und mach da entsprechend mit. Und wir haben ja Zahlen, dass so ein Drittel der Frauen, erst ein Drittel, aber steigend trotzdem, und zwar schnell steigend, ein Drittel der Frauen sich so einen modernen, emanzipierten Mann eben wünschen, der in der Lage ist, irgendwie zu sagen, du, entweder also, du mir jetzt schlecht, oder auch, wenn man dann Kinder hat, irgendwie mit dem Kind zu sein. Und so ungefähr ein Fünftel der Männer schon so weit ist. Und ich denke, da wird auf einmal ein Lebensmodell attraktiv für Männer, was vorher überhaupt nicht attraktiv war. Also ich denke mal, jetzt in Klischeebildern gesprochen, vor 20, 30 Jahren, da warst du halt kein Mann. Also auch für Frauen nicht, wenn du irgendwie so ein Schluffi war, das war so die Redensart, so ein Sozialarbeiter Schluffi, der mit den Kindern da was macht, irgendwie schlecht bezahlt und so. Und mittlerweile hat sich das völlig gewandelt. Also mittlerweile bist du arg gefeiert, wenn du das machst. Ich weiß nicht, was deine Erlebnisse sind, aber meine sind also durchweg positiv, von Krabbelgruppe bis Ding, bis irgendwie, also manche nehmen es schon als normal, was auch angenehm ist, aber die es nicht als normal sehen, sehen dich als irgendwie Helden. Also immer noch. Und wobei es eigentlich normal sein sollte, aber positives Feedback aller Orten. Und gleichzeitig glaubt niemand mehr, außer die Generation über uns und da weiter noch älter, dass man damit seine Karriere irgendwie killt. Es stimmt einfach nicht. Es gibt ja auch Studien, die zeigen, Elternzeit bei Männern überhaupt keine Auswirkungen auf Verdienst und irgendwas anderes. Also nicht in the long run. Gar nicht. Ja,
das ist auf jeden Fall auch eine wichtige Info für Männer, die damit hadern, weil sie halt denken, dass es dann beruflich irgendwie schaden könnte. Also ich glaube, wenn man einen Chef hat, der einem in Aussicht stellt, dass man da irgendwie Probleme bekommen könnte, dann sollte man sich vielleicht auch Gedanken über den Job und den Chef machen an der Stelle.
Ja, definitiv. Ja. Und vor allen Dingen, also ich muss auch sagen, das wird jetzt an jeden Mann gehen, versuche es, sprich mal mit deinem Chef oder mit deiner Chefin. Das ist ja meistens so, die Leute sprechen schon gar nicht miteinander. Natürlich gibt es dann die Möglichkeit des Abweisens, aber was ich nicht versucht habe, kann ich auch nicht wissen. Also es wird viel zu schnell gemacht, und dann da muss man dann auch ein bisschen, ehrlich gesagt, die Mütter in die Pflicht nehmen, die auch immer noch viel zu schnell, zu häufig sagen, das ist okay, mein Mann kann das nicht, mein Mann geht es nicht, der hat, dessen Job ist, weiß ich nicht, zu wichtig, zu unwichtig, zu fest, zu befristet, zu irgendwas. Und da habe ich auch schon, das kommt auch im Buch vor, dass ich sage irgendwie, also offensichtlich sind Millionen Männerjobs irgendwie völlig unvereinbar mit irgendwie einer gewissen ja. Elternzeit. Millionen Frauenjobs sind da erstaunlicherweise total vereinbar damit. Das ist ein bisschen seltsam, ja, aber okay. Anderes Thema dann auch wieder.
Jetzt hast du eben auch schon so die Rolle der Frauen angesprochen. Wie war das denn bei dir persönlich? Hast du da irgendwann den Moment gehabt, wo du gesagt hast, das, was mir so über Jahre vorgelebt wurde, wie ich als Mann zu sein habe, das bin ich nicht? Oder stand da vielleicht sogar auch deine Frau so ein bisschen dahinter bei dir, was die Elternzeit angeht?
Es stand die Konstellation mit meiner Frau dahinter, mit meiner Freundin. Sind nicht verheiratet. Ich war, glaube ich, nie ein Hau-drauf-Junge. Ich bin einfach nicht so aufgewachsen. Das kann ich jetzt noch nicht mal sagen, wieso. Also ich hatte mich immer ein fuckwanziges Fest gemacht, aber ich sagte, also ich war nicht im Fußballverein, hatte ein pinkes Fahrrad. dafür habe ich dann auch auf die Mütze bekommen, wobei ich da immer ganz gute Hoffnung bin, weil in der Kita meiner Tochter sein kleiner Junge, der läuft mit Mädchenklamotten rum, und das ist überhaupt kein Problem für die anderen Kinder. Dann denke ich mir immer so, okay, also die Menschheit kann sich offenbar entwickeln, ja. Und das war immer so, dass ich nicht so ein Mann war, sicherlich. Aber bewusst hat das echt erst eingesetzt später. Also wenn man dann noch reflektiert und man erlebt das und man diskutiert über Männerbilder. Und da war das schon so ein Prozess, dass man gesagt hat, okay, seltsam, ich fühle mich nicht diesen alten, harten, starken Männern, also stark in Anführungszeichen, ja, nach außen den starken Männern zugehörig. Und ich finde es absurd, dass da irgendwas so präpotent irgendwie was vorgegeben werden muss. Und ich sehe auch, wie lächerlich das ist, diese Leute, die irgendwie jetzt, um das Klischee zu wissen, breitbeinig irgendwie reden und andere nicht zu Wort kommen lassen und meistens ich sagen. Und dahinter ist nur ein Abgrund an Unsicherheit. Und dann wurde meine Freundin schwanger und die ist Balletttänzerin und zwar professionell jetzt im Staatsballett Berlin, damals an der Semperoper, also sag ich mal, sehr, sehr maximales Level einfach, dass du in diesem sehr, sehr harten Beruf haben kannst. Und da war dann klar, länger als 5-6 Monate kann sie nicht aussetzen. Es gibt auch den Beruf der Teilzeitballerina nicht. Also da ist dann mal ein Beruf, wo es ihm wirklich nicht in Teilzeit gibt. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn dem so ist, dann muss ich mich jetzt entscheiden. Entweder ich mache das so, dass ich sage, ich gehe ein halbes Jahr in Elternzeit und später dann auch, das war dann Elterngeld plus, also Teilzeit, kann man die Monate strecken und da bin ich dann dabei geblieben. Also ich bin jetzt quasi das Klischee-Vorbild in meiner Teilzeitbiografie, wie es das entsprechende Familienministerium gerne hätte oder propagiert. Und ich hatte halt die Wahl, entweder mache ich das, oder der Mensch, den ich liebe, den ich wertschätze, der kommt wahrscheinlich nur, oder der muss vielleicht oder wahrscheinlich seinen Job aufgeben und sich was anderes suchen. Und das Lustige ist, das habe ich neulich irgendwo erzählt, dann ging der Sprecher, also auch ein älterer Herr, der mich interviewte, der Journalist, sofort davon aus, dass meine Freundin irgendwie gesagt hat, du musst es machen. Und der hat gesagt, ja, sie wurden ja dann von ihrer Frau dann quasi dazu gebracht. Und ich hatte es gar nicht registriert und dann zack, war die Sendung schon um. Und dann waren andere Gesprächspartner dran und ich dachte mir so, krass, dass dieses Denken auch klar ist. Klar, die ist, das heißt ja locker, die Alte hat ihm gesagt, du musst ein Kind bleiben, ja, sonst gibt es Stress. Und also nichts weniger war der Fall, ja. Es war mein persönlicher Wunsch, irgendwie sie da zu unterstützen. Weil ich es einfach toll finde, mit jemandem zusammen zu sein, der Drive hat und der sein Leben hat und der auch einen Beruf hat, der mich mit Stolz macht. Und das finde ich das Interessante. Es gibt in diesen ganzen Untersuchungen über diesen neuen Mann auch ganz klar die Charakterisierung, die Ansage, der lebt so, weil er will und nicht, weil ihn irgendjemand dazu zwingt. Und das ist das, was, glaube ich, viele, nicht alle, der älteren Männer, Babyboomer-Generation aufwärts nicht auf die Reihe bekommen, dass man das machen kann. Das ist für sie unerklärlich, was ich für Gespräche in den letzten Monaten geführt habe. Also ich muss sagen, die Frauen und jüngere Männer, gerade jüngere Väter, so wie du, haben irgendwie völlig positiv auf dieses Buch reagiert und auf die dazugehörigen Essays. Die älteren Herren oder ältere Männer waren alle so, und lebt ihr wirklich so? Und also wenn sie freundlich fragen waren, es waren auch Leute, die völlig beleidigt waren und gesagt, da wird die Unfreiheit gepredigt und das Ende des Mannes. Aber viele haben auch einfach gesagt so, also das ist jetzt nicht nur so kurz, sondern ihr macht das ernsthaft und ist es freiwillig? Und habt ihr dann irgendwie noch Sex? Weil du bist ja da gar kein richtiger Mann mehr. Aber ich sage, gut, du kannst beruhigt sein, ja. Vielleicht sogar mehr als in den Generationen, wo richtige Männer halt irgendwie abends kamen und schlechte Stimmung war und es dann gar keinen Sex mehr gab. Zumindest keinen guten mehr, nehme ich an. Aber okay. Genau.
Oder wo das dann eher kalte Tradition wurde. statt schön, heiße Liebe. Schön, ja.
Kalte Tradition. Schön, ja. Schöne Beschreibung. Genauso, glaube ich, ja.
Jetzt hast du ja gerade schon die alten weißen Männer angesprochen. Wir leben ja jetzt in Zeiten, wo, sag ich mal, obwohl dieses alte Männerbild sag mal, sich dem Ende neigt, trotzdem viele von diesen Männern noch an der Macht sind. Also siehe Trump in den USA, Erdogan, Putin werden ja auch immer dazu gezählt. Gerade Putin, wenn ich ihn da in Erinnerung habe, wie er mit nacktem Oberkörper auf seinem Schimmel oder war es ein Elch, ich weiß es nicht.
Aber siehst du, die siehst du lachst ja auch schon, das ist ja der Punkt. Also ja, okay.
Genau, also für mich ist es halt auch, ich finde es halt wirklich klischeehaft und dann eher witzig anzuschauen. Trotzdem haben diese Männer wesentlich mehr zu sagen als ich. Die Frage ist, tun wir neuen Männer dazu wenig, dass solche Männer mit solchen Rollenbildern eigentlich immer noch an der Macht sind? Also werkeln wir da eher für uns im Stillen und sind mit uns zufrieden, statt die Welt ändern zu wollen?
Ich glaube, das ist ja auch eine vielleicht eine Generationenkrankheit, die wir auch irgendwie haben, muss man ehrlich sagen, nicht nur die Männer, sondern so die unter vielleicht unter 45-Jährigen von Generation Golf abwärts, die sehr sehr im Stillen werkeln in vieler Art und Weise. Also das vielleicht erstmal vorausgeschickt. Ich glaube, das haben nicht die Männer exklusiv, wenn man sagt, da ist irgendwie ein Nachholbedarf. Ich glaube gleichzeitig, viele dieser Leute, die du ja genannt hast, sind ja auch an die Macht gekommen, erstmal durch, dass sie gewählt wurden. Also die sind ja nicht das, und da ist natürlich dann schließlich wieder ein bisschen der Kreis, dass der neue Mann natürlich noch eine Minderheit ist. Und dass viele Männer, die mit diesem Wandel nicht irgendwie zurechtkommen, natürlich in diese traditionellen, ich sage jetzt mal ganz grob, eher rechtspopulistischen Männerbilder driften. Also wenn du Angst vor Verantwortung hast, und ich glaube, gerade da ist eben die Vaterrolle eine Riesenverantwortung, die du übernehmen kannst. Aber wenn du Angst vor Verantwortung und Freiheit hast, wirst du natürlich immer dazu tendieren, jemanden deine Stimme zu geben und deine Unterstützung zu geben, der sagt, du brauchst diese Freiheit gar nicht. Das, wie es bisher war, das Gedankenlose, wo du König der Welt bist, als Mann irgendwie ohne dich in Frage zu stellen, ist das bestmögliche Modell. Das ist natürlich die eine Sache. Und ich würde aber gleichzeitig fragen, wenn du natürlich sagst, das ist jetzt auf einmal die Zukunftsmodelle, dann würde ich mir ehrlich gesagt die wirtschaftliche Lage von der Türkei und von Russland anschauen und den Zustand, in dem die Gesellschaft ist, und sagen, also ob das ein Zukunftsmodell ist, weiß ich nicht, und was die Trump-Administration angeht, also mehr auf die Reihe gebracht als die Obama-Administration hat sie bisher auch nicht, also außer zerstören. Und das ist, glaube ich, auf die Dauer kein Zukunftsmodell, was ich irgendwie sagen würde. Es gibt wahnsinnig viele auch Progressive, das vergisst man ja immer, Politiker. Also die Tatsache, dass du den Posterboy, den muss man nicht durchgehend gut finden, wie Trudeau in Kanada hast oder eben Obama davor, das war ja ein Mann, der gesagt hat, ich bin Feminist, und das ist genau richtig so. Oder auch mit Merkel irgendwie eine Frau an der Spitze hast, da wird ja, selbst das Brexit-Chaos wird ja von einer Frau gemanagt. Also das ist schon nicht so, dass diese drei genannten, Putin und Erdogan und Trump, sind natürlich sehr, sehr präsent, aber sie sind natürlich auch präsent, weil sie irgendwie so absurde Figuren sind, die fast aus der Zeit gefallen wirken. Da gibt's ja auch noch den auf den Philippinen, der auch so ein Obermacker ist. Klar, da kann man jetzt sagen, man muss diese Leute irgendwie loswerden oder ähnliches, aber vielleicht, es kommt mir gerade so, wenn wir drüber reden, vielleicht ist es auch so, dass man sagen muss, naja, die Babyboomer sind einfach viel zahlreicher auch. Das darf man ja auch nicht vergessen. Mhm. Es ist halt eine Generation, die es gewohnt ist, an der Macht zu sein, und die natürlich auch die Leute darunter durch ihre schiere Zahl erdrückt, ja. Aber jetzt würde ich mal sagen, bis auf Staatsämter sind die Babyboomer nicht mehr so lange am Ruder, ja, und vielleicht ist es auch ganz gut für diese Welt. Weil die Babyboomer mich jetzt hassen werden. Ich meine auch nicht alle, es gibt tolle.
Ich glaube, das Publikum, das die Zeit liest, ist da, glaube ich, sowieso eher offener eingestellt. Habe ich zumindest jetzt auch im Bekanntenkreis immer das Gefühl. Von daher wirst du da wahrscheinlich jetzt nicht so viel Hass für ernten.
Das ist beruhigend.
Ja, vielleicht ist es auch einfach so, wir leisten unseren Beitrag ja auch schon, indem wir unsere Kinder jetzt nach unseren Werten erziehen und wenn sie schon eine offene Erziehung mitbekommen, vielleicht wird dann die nächste Generation auch eine freundlichere.
Das ist übrigens ein total guter Gedanke. Also Horelmann, der ja ein großer Jugend- und Sozialforscher ist, sagt ja, nannte ja die Generation Y, die schöne Generation Y, die immer zitiert wird, nannte ja immer die heimlichen Revolutionäre. Also der sagte, diese Generation wälzt die gesamte Arbeits- und Familienwelt um und dadurch verändert sie unsere Generation, seine Gesellschaft nachhaltiger eventuell als andere Generationen. Und würde ich jetzt ehrlich gesagt auch genauso wie du sagst nicht ausschließen. Also die Väter von morgen sind die Söhne von heute und die Eltern von morgen sind die Kinder von heute und die kriegen jetzt den Wert vorgelebt. Also für mich war das auch immer so, dass ich gesagt habe, ich mache das ganze Tamtam im Grunde mit zu Hause sein und so mache ich auch, weil ich auch wollen würde, dass meine Tochter dann am Ende so einen Mann nimmt, ja, oder so einen Fall, also ein Männerbild hat, sie nicht irgendwie eine super Ausbildung macht und irgendwie besser abschneidet am Ende als alle Jungs und dann aber irgendwie sagte, ich ziehe mich trotzdem auf einen Bereich zurück, bei dem ich völlig abhängig bin von meinem Mann. Ich würde nicht mal sagen, dass es irgendwie so eine traditionelle Rollenteilung, die Leute unglücklich macht, aber wenn du in einer Gesellschaft lebst, in der sich halt später Rente und Lebensunterhalt und Fähigkeit, sein Leben zu gestalten, doch in Geld bemisst, da muss man sagen, es ist nur fair, wenn die andere Hälfte der Menschheit, nämlich die Frauen, eben auch arbeiten. So ist es halt. Also wenn wir den glücklichen paradiesischen Kommunismus ausrufen, bin ich gerne dabei, ja. Aber da können wir natürlich über ganz andere Sachen dann sprechen. Aber so weit ist es, glaube ich, nicht. Wahrscheinlich wird niemand so weit sein.
Genau. Oder man sollte zumindest auch, sagen wir mal, von der Erziehung her die Freiheit mitbekommen haben, zu entscheiden, ob man hinterher dieses Rollenbild leben möchte oder nicht.
Ja, völlig. Genau. Ja.
Gut, dann würde ich sagen, bevor uns die Zeit etwas davon läuft, du sollst natürlich auch die Möglichkeit haben, dein neues Buch vorzustellen. Work-Life-Balance ist der Titel. Mhm. Magst du noch ein bisschen erzählen, wo man das käuflich erwerben kann, was sich darin so inhaltlich befindet?
Gerne. Kommt der Werbeblock.
Ja, genau. Hast du dir verdient.
Danke, nicht abschalten. Also Work-Life-Balance ist das Wortspiel eben, dass die Liebe eigentlich, dass das Leben das Entscheidende bestimmt, ist im Dumont Verlag rausgekommen. Da sind meine gesammelten, bisher veröffentlichten Kolumnen in der Zeit und einige neue auch dabei. Plus drei Essays, die mit im Gegensatz zu ganz faktenreichen Essays sind diese Fakten dann auch durchsetzt mit fiktiven Blöcken, die aber genau wie die Kolumnen auf wahren Begebenheiten beruhen. Ich glaube, also mein Wunsch wäre bei diesem Buch, dass es den Leuten Mut macht, den neuen Vätern und auch den neuen Müttern ja auch irgendwie zeigt, es gibt eine bessere Version quasi von dir selbst und du kannst irgendwie, es ist nicht nur Stress, was du machst mit deinen Kindern, sondern es ist eigentlich ein großes Glück. Und wenn das Buch erreichen würde, wäre es fantastisch. Und wenn dann noch dazu käme, dass ein paar Leute, die traditionell gelebt haben, der älteren Generation angehören, dass die sagen, ach, so ist das und das ist toll irgendwie, wie das mein Sohn und meine Tochter jetzt irgendwie anders machen. Dann wäre natürlich schon mehr erreicht, als ich mir zu träumen wage. Und ich weiß gar nicht, wie viel das Buch kostet. Man weiß es ja selber dann nicht mehr. Ich glaube, sowas wie 15 Euro bei Amazon.
Genau. Ich glaube, es waren 14,99 oder 14,95.
Ah, 14. Immer was Krummes, ja.
Genau, richtig, damit es ein bisschen attraktiver aussieht.
Der eine Euro kommt in die Kaffeekasse. Nee, aber genau. Also, das ist, wie gesagt, das, Das ist dann eben am 12. April jetzt erschienen, also gerade eben erschienen. Und ich hoffe, dass das die Leute glücklich macht und berührt beim Lesen. Da denke ich mir immer so, also wenn ich zusammenfasse, dann würde ich das mit der letzten Zeile, die die Beatles jemals geschrieben haben, zusammenfassen. Die sagten, in the end, the love you take is equal to the love you make. Ja.
Ja, das ist doch ein hervorragendes Schlusswort. Das hätte ich mir jetzt besser auch nicht ausdenken können.
Ah, super.
Perfekt. Ja, dann danke ich dir vielmals für die Zeit, die du dir genommen hast. Wie gesagt, ich fand das Essay sehr, sehr schön. Das Buch steht schon bei mir auf der Wunschliste. Ich bin ja immer froh, wenn ich was habe, wenn mich Leute fragen, was ich denn zum Geburtstag oder zu Weihnachten haben möchte. Von daher
freue mich sehr.
Habe ich noch ein bisschen Zeit bis dahin, aber auf jeden Fall schon mal was Schönes, was ich mir dann schenken lassen kann.
Wunderbar, dann danke ich dir, dass ich da sein durfte. Das war toll. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel geredet, aber wahrscheinlich sind es mit den Gästen immer so.
Nö, also ich bin auch froh, wenn ich mal weniger reden muss. Ich bin ja ansonsten immer allein im Podcast, deswegen freue ich mich immer, wenn ich mich mal zurücknehmen kann. Super, okay. Dann danke ich Rudi Nowotny, vielen Dank für das Interview und vielleicht hören wir uns dann immer mal für ein nächstes Essay oder das nächste Buch dann mal
wieder. Mit großer Freude, sehr, sehr gerne. Dankeschön.
Bis dann, tschüss.
Bis dann, ciao. Tschüss.